Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie bei widrigsten Witterungsbedingungen doch heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus begrüßen zu können. Zu unserer Buchvorstellung mit Sabine Beppler-Spahl zum Thema Brexit, demokratischer Aufbruch in Großbritannien. Das Bild, das uns die Medien vom Brexit vermitteln, ist ja recht eindeutig. Die Kritik ist durchgängig und sie verbindet sich nicht selten mit einer Art Häme. Nach mal sehen, was die davon haben, die werden das schon sehen. Bei uns in der Bibliothek des Konservatismus herrscht natürlich eine andere Deutung vor. Man könnte die in zwei verschiedene Linien einzeichnen. Einerseits das Bedauern darüber, dass mit dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union ein wichtiger, durchaus in Teilen auch Brüssel kritischer Bündnispartner wegfällt. Auf der anderen Seite aber auch Begeisterung darüber, dass ein nationales Plebiszit der Zentralisierungswut Brüssels endlich einmal Einhalt geboten hat. Inmitten dieser Gemengelage freuen wir uns heute Abend eine, ja, wie soll man sagen, vielleicht eher liberale Sicht auf diese Fragestellung zu hören von Frau Beppler-Spahl, die den Brexit als einen Sieg von Demokratie und Freiheit uns vorstellen wird. Frau Beppler-Spahl ist vom Fach, sie ist studierte Volkswirtin und Deutschlandkorrespondentin der britischen Online-Zeitschrift Spiked. Sie ist außerdem Mitglied der in London ansässigen Academy of Ideas sowie Vorsitzende des liberalen Vereins Freiblick-Institut. Liebe Frau Beppler-Spahl, wir freuen uns sehr, heute mit Ihrer Buchvorstellung eine ganz andere und auch vielleicht für uns neue Sicht auf den Brexit zu erhalten. Und wir heißen Sie herzlich willkommen.
Ja, und ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich eingeladen haben und dass Sie heute Abend, dass doch heute Abend Zuhörer da sind, trotz des Wetters. Als ich kam, dachte ich, oje, oje, wer kommt denn da bei so einem Donner und bei so einer Unwetterwarnung? Ich fange noch mal ganz kurz an mit einer kurzen Rekapitulierung dessen, was passiert ist. Das werden Sie sicherlich alle wissen, dass im Juni 2016 in Großbritannien eine Mehrheit bei einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt hat. Das waren 52% der Bevölkerung bei einer hohen Wahlbeteiligung, einer Wahlbeteiligung, die höher war als bei den Unterhauswahlen in den Jahren zuvor. Es waren insgesamt 17,4 Millionen Menschen, die für diesen Austritt gestimmt haben. Das sind mehr Stimmen, als je ein Anliegen in Großbritannien bekommen hat. Das heißt, es sind mehr Stimmen, als je eine Partei bekommen hat oder ein anderes Anliegen bei einem Referendum bekommen hat. Und trotzdem, wie wir wissen, ist das Land 3 Jahre nach diesem denkwürdigen Referendum immer noch Mitglied der EU, musste vor einigen Wochen auch an der EU-Wahl teilnehmen. Eine Wahl, die natürlich das Land wieder ziemlich aufgerüttelt hat. Bei dieser Wahl ging als Sieger oder der Sieger dieser Wahl war die Brexit-Partei, eine Partei, die erst wenige Wochen vor der Wahl gegründet wurde, die 32% der Stimmen auf sich vereinigen konnte, die nur eine Botschaft in der Wahlkampagne hatte, nämlich, dass die Stimme der Mehrheit gehört und ernst genommen werden muss. Und ich erwähne das deswegen, Sie haben es ja schon gesagt, weil ja bei uns hier die Presse ein etwas anderes Bild oft vermittelt hat, nämlich, dass den meisten Briten ja der Entschluss, aus der EU auszutreten, furchtbar leid tut. Den meisten tat es ja schon laut Presse am nächsten Tag furchtbar leid. Also der Spiegel titelte, aus Brexit wird Regrexit. Weiß nicht, ob man das, das sollte sich wahrscheinlich nicht reimen. Es kursierte sogar die Fake News, nenne ich es jetzt mal, dass plötzlich der Begriff Brexit bei Google nachgeschaut wurde, weil die Leute angeblich gar nicht wussten, worüber sie abgestimmt haben. Und es war diese Haltung, die einer ganzen Menge Wähler, wir reden von 17,4 Millionen Menschen, Dummheit und Ignoranz unterstellt hat, die mich dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Ich habe mich dann entschlossen, im Herbst und Winter 2016, 2017. Es stellte sich nämlich auch sehr schnell heraus, dass in der Berichterstattung hier in Deutschland eine riesige Lücke klaffte, die ebenfalls Ausdruck der Wählerverachtung war, dass man nämlich Zwar viel, sehr viel. In Deutschland wurde sehr viel über den Brexit berichtet. Es gibt da Studien, dass in Deutschland mehr über den Brexit berichtet wurde als in anderen europäischen Ländern, mit Ausnahme Irlands. Allerdings wurde immer nur eine Seite dargestellt, nämlich die Seite, die die Briten die Remain-Seite nennen, weil man die andere Seite, weil man über die andere Seite gesprochen hat. Man brauchte die andere Seite nicht zu Wort kommen lassen. Man wusste ja, dass das Leute sind, die nicht besonders ernst zu nehmen sind. Das kann man auch sagen, leider muss ich sagen, auch wenn Briten hierzulande zu Wort kamen, waren das immer Briten, die in England als Remainer gelten. Eine kleine Ausnahme ist vielleicht, also es gab hierzulande kaum jemanden, der interviewt wurde, der in Großbritannien ein bekannter Unterstützer des Brexit war. Eine kleine Ausnahme ist vielleicht Gisela Stewart, die Deutsche, die auch das Geleitwort zu meinem Buch geschrieben hat, die Labour-Politikerin, die in England sehr, sehr bekannt war, weil sie 2016 die Vote Leave-Kampagne leitete. Diese Meinung, dass man die andere Seite ignorieren kann oder nicht ernst nehmen muss, dass man sie am besten zum Verschwinden bringen sollte, die zieht sich übrigens weiter durch, die geht weiter. Ich habe jetzt gesehen, in der Zeit war ein Artikel oder auch in anderen Zeitungen, aber ich beziehe mich jetzt mal auf die Zeit, ein Artikel nach dem großen Erfolg der Brexit-Partei, die jetzt 29 Abgeordnete ins EU-Parlament schicken wird und damit auch die größte Einzelpartei im EU-Parlament sein wird. Also in der Zeit wurde darüber berichtet, das war die Auslandskorrespondentin, die England-Korrespondentin Bettina Schulz, die sagte, naja, der Erfolg der Brexit-Partei ist natürlich fulminant, aber die andere Seite hat trotzdem mehr Stimmen bekommen, die Remain-Seite. Wie ist sie darauf gekommen? Sie hat die Stimmen der Pro-EU-Parteien, also das sind die Lib Dems, die Liberal Democrats, die Grünen und die gerade auch neu gegründete Partei Change UK, die übrigens das eigentliche Gegenpol zur Brexit-Partei ist. Es war auch eine Partei, die sich erst vor kurzem gegründet hat, aber mit dem expliziten Ziel, den Austritt aus der EU zu verhindern. Diese Partei Change UK hat nur 3% in den Wahlen bekommen. Trotzdem hat Frau Schulz die Stimmen dieser Pro-EU-Parteien zusammengezählt und hat gesagt, aha, insgesamt ist damit die Unterstützung für Remain um 4% höher als für den Brexit. Das ist natürlich eine komplette Milchmädchenrechnung. Auch das wissen die deutschen Zeitungsleser, können das gar nicht wissen. Die deutschen Zeitungsleser können gar kein objektives Bild von den Debatten haben, die in Großbritannien stattgefunden haben. Es ist eine Milchmädchenrechnung, ganz einfach deswegen, weil die vielen Stimmen, die die anderen beiden großen Parteien, Tory und Labour, bekommen haben, überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und wir wissen, dass auch viele Wähler der Tories, der Konservativen und der Labour nach wie vor für Brexit sind und nach wie vor möchten, dass ihr Land aus der EU austritt. Die Lib Dems, die Pro-EU-Kampagne gemacht haben, haben sogar in ihren Flugblättern für sich Werbung gemacht und gesagt, eine Stimme für Labour oder eine Stimme für die Tories ist eine Stimme für den EU-Austritt. Das heißt, mit anderen Worten, die Situation ist nach wie vor sehr ungeklärt. Natürlich ist das Land sehr polarisiert, aber die Meinung der Wähler, der Brexit-Wähler, ist nach wie vor sehr, sehr entschlossen. Und ich denke, dass hinter dieser sehr offen ausgesprochenen Verachtung der Wähler auch ein zutiefst antidemokratischer Impuls steckt. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Denn längst geht es bei der Brexit-Debatte, bei dem Konflikt nicht mehr nur um die EU und Großbritannien, sondern dahinter verbergen sich, und es geht auch ganz offen, um die Grundfragen der Demokratie, um die Fragen, wer trifft die Entscheidung über die zentralen Aspekte der Politik? Wer hat das Recht zu entscheiden, wie die Politik der Zukunft zu gestalten ist? Welche Bedeutung kommt der Mehrheit zu, wenn es auch eine knappe Mehrheit ist? Ist es richtig, die Bevölkerung über eine so weitreichende Frage überhaupt abstimmen zu lassen? Sind die normalen Menschen intelligent und gebildet genug, um solche Entscheidungen zu treffen? Oder sollten wir die Politik den Experten überlassen? All diese Fragen wurden ganz offen angesprochen. Und was mich sehr überrascht hat, also vielleicht war ich da auch, sagen wir mal, etwas naiv, aber es hat mich doch tatsächlich überrascht, wie offen so vieles zutage trat, was sicherlich auch vorher unterschwellig immer in den Debatten vorhanden war, aber erst in der Brexit-Debatte so explizit zum Vorschein kam, nämlich die unglaubliche Diskrepanz zwischen der dem Bekenntnis zur Demokratie, das so gut wie jeder Politiker heutzutage auf den Lippen trägt. Also jeder sagt, die Demokratie ist unglaublich wichtig, sie ist in Gefahr, wir müssen sie schützen und so weiter. Also dieses Bekenntnis für die Demokratie oder zur Demokratie auf der einen Seite und die Realität auf der anderen Seite, dass dem Wähler, dem normalen Bürger immer weniger zugetraut wird. Ich habe unzählige Beispiele dafür, aber ich habe jetzt mal eins rausgegriffen, leider auch wieder aus der Zeit. Ich will nicht auf der Zeit herumhacken, aber es hat sich so ergeben. Auch ein Zitat, das auch in meinem Buch vorkommt. Ein Artikel, ein Gastbeitrag des in England sehr bekannten Brexit-Gegners, der Philosoph Professor A.J. Grayling, der mehrere Exklusivinterviews in der Zeit bekommen hat, der auch, wie gesagt, auch mehrere Gastbeiträge geschrieben hat. Mein Kollege von Spiked, Brendan O'Neill, nennt ihn den lautesten Antidemokraten, den England zurzeit hat. Und dieser Professor A.J. Grayling schreibt also in seinem Gastbeitrag, ich zitiere, die westlichen Demokratien basieren auf dem Prinzip, dass die Wähler das letzte Wort haben. Das ist ein gutes Prinzip, das Beste, das je erdacht wurde. Aber es basiert auf einer Voraussetzung, die nie erfüllt worden ist, dass die Wähler informiert und bedacht sind. Mit anderen Worten, das Risiko der Demokratie, das darin besteht, dass sich auch eine Politik durchsetzen kann, die anders ist, als sich Herr Grayling vorstellt, ist ihm zu groß, als dass er es eingehen möchte. Erst wenn die Leute gebildet genug sind und nicht mehr den Brexit oder Donald Trump wählen, ist die Demokratie ein gutes System. Damit aber wird das egalisierende Prinzip der demokratischen Wahl, das ja auf der Grundlage, auf der Annahme der moralischen Urteilsfähigkeit eines jeden Individuums basiert, untergraben. Für einflussreiche Personen wie Grayling ist es kein Problem, die Demokratie in Frage zu stellen auf diese Art und Weise. Aber für Menschen, die kein Geld haben, keinen Zugang zur Macht haben, nicht für die Medien arbeiten, ist das Einzige, was ihnen zur Verfügung steht, um Einfluss auf die Gestaltung der Politik zu nehmen, ihre Stimme, die sie bei den Wahlen haben und den Druck, den sie dadurch auf die Politiker ausüben können. Und deswegen ist es natürlich umso erstaunlicher, dass dieses Prinzip so offen in Frage gestellt wird. Es werden andere Ziele als dem Ziel der Demokratie überlegen angesehen, zum Beispiel die Rettung der EU, zum Beispiel der Verbleib des Landes in der EU, vielleicht auch die Klimarettung oder andere Themen. All das kann man als ganz wichtiges gesellschaftliches Ziel ansehen und wenn die Bevölkerung da nicht mitzieht, dann muss man eben die Demokratie kurzfristig aushebeln. Das ist die Botschaft. Und leider war Herr Grayling nicht der Einzige, der das so formuliert hat und so gesehen hat. Ich habe zum Beispiel auch zahlreiche Artikel auch in liberalen Zeitungen und auch in vielen linken Zeitungen. Das ist auch etwas, was mich bei der Brexit-Debatte sehr frappiert hat und was mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat. Sie haben es eben gesagt, ich würde mich selber auch eher als linksliberal oder hätte mich früher als linksliberal bezeichnet. Aber es waren gerade oft eben gerade Liberale, die diese Position sehr stark vertreten haben. Dass man bei der Brexit-Debatte auch sieht, dass die Allianzen sich sehr stark verschoben haben, dass die Konflikte in England nicht mehr so sehr zwischen links und rechts verlaufen, Tory oder Labour, sondern die Frage, die wirklich zentrale Frage, wie steht man zur Demokratie? Und ich habe, wie gesagt, diese Haltung, die Professor Grayling hier vertreten hat, auch in anderen Artikeln und Beiträgen gesehen, dass zum Beispiel gesagt wurde, naja, vielleicht sollte man bei so wichtigen Fragen wie den EU-Austritt nicht mehr eine einfache Mehrheit gelten lassen. Also nicht mehr 50% plus ist die Mehrheit, sondern wir brauchen mindestens eine Zweidrittelmehrheit für so eine Entscheidung, 66,6%. Die Botschaft ist auch da natürlich klar, all animals are equal, some are more equal. De facto würde das so ähnlich wirken wie das alte preußische Dreiklassenwahlrecht, das sicherstellt, dass eine bestimmte Schicht die Oberhand gewinnt, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Ich selber habe das Glück, dass ich studieren durfte. Ich bin Diplom-Volkswirtin, habe immerhin ein Diplom. Das heißt, bei der nächsten Wahl steht mir vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Stimmen zu, vielleicht zwei. Einige von Ihnen sind sicherlich haben eine höhere formale Bildung und sie haben promoviert und würden vielleicht drei Stimmen bekommen und der normale Arbeiter bekommt dann eine Stimme. Ist das, was wir uns vorstellen? Es ist für mich kein Wunder, dass Leute, die diesen Dünkel besonders pflegen, auch die EU so stark verteidigen. Die EU, und auch das ist ein wichtiges Thema, auch das ist, man kommt nicht, wenn man über den Brexit redet, kommt man nicht daran vorbei, auch über die EU zu sprechen. Wenn wir zurückblicken auf die letzten 30 Jahre, dann ist es sehr erstaunlich, wie stark der Trend zugenommen hat, dass Macht an Institutionen übergeben wurde oder wird, die keiner direkten Rechenschaftspflicht gegenüber dem Bürger, die keine direkte Rechenschaftspflicht gegen den Bürger haben. Das ist nicht nur die EU, aber die EU ist eine dieser Institutionen. Nun ist die EU extrem verwirrend und kompliziert. Keiner hat so richtig Lust, sich mit ihr zu beschäftigen. Und mir ging das ehrlich gesagt auch so. Ich habe dann, als ich das Buch schrieb, gedacht, jetzt muss ich endlich mal verstehen, wie diese EU funktioniert. Und habe mir dann irgendwie Diagramme aufgemalt, Bücher gelesen. Ich kenne auch einige, die in der EU tätig sind, die dort in den diversen Arbeitsgruppen arbeiten. Man blickt einfach nicht durch. Und ich denke auch, das ist System, diese Teil der technokratischen Politik. Das ist Ausdruck der Bürgerferne. Aber eins steht fest, dass die EU den gewählten Politikern eine Sphäre der Politik bietet, in der sie sich dem direkten Einfluss und dem Druck durch die Wähler entziehen können. Der britische Politologe Chris Bickerton sieht im EU-Rat, in dem die Staats- und Regierungschefs sitzen, ihren eigentlichen Kern. Also Chris Bickerton sagt, die EU ist ein Riesengebilde, aber das, was wir sehen, ist im Grunde genommen alles Überbau. Dazu gehört vor allen Dingen auch das EU-Parlament, das so eine Art demokratisches Feigenblatt ist, aber eigentlich gar keine parlamentarischen Funktionen ausübt, keine Gesetzgebungsinitiative hat, keine Regierung stellt, nicht mal in der Lage ist, eine europäische demokratische Öffentlichkeit zu schaffen. Das geschieht nicht. Wir wählen nationale Parteien, die sich dann im EU-Parlament in Gruppen zusammenschließen, aber das sind keine Parteien, die in den einzelnen Ländern unbedingt das Gleiche vertreten. Also die CDU und die Nea Demokratia in Griechenland sind im EU-Parlament in der gleichen Gruppe, aber haben ganz unterschiedliche Programme. Und wenn die Griechen dann die Nea Demokratia wählen, sind sie nicht der Meinung, dass sie die CDU wählen und so weiter und so fort. Aber was natürlich im EU-Rat passiert ist, oder was in der EU passiert ist, dass es sehr schwer ist für die EU, trotz ihrer ganzen Macht, die ihr immer zugesprochen wird, Entscheidungen durchzudrücken, die nicht die Unterstützung der Mitgliedstaaten haben, vor allen Dingen der einflussreichen Mitgliedstaaten. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele auch. Deswegen wird ja auch von manchen Politologen, wie zum Beispiel Herr Morawczyk und anderen, gesagt, die EU ist eben doch demokratisch, weil ja in der EU unsere demokratisch gewählten Volksvertreter agieren. Aber der Punkt ist, dass wenn unsere Vertreter sich in der EU treffen, dann erhalten sie automatisch einen anderen Charakter. Sie sind dort nicht, weil sie sich dem demokratischen Diskurs mit den Wählern aussetzen. Sie sind dort nicht, weil sie die harte Überzeugungsarbeit leisten müssen, mit der sie eine Mehrheit in ihrem eigenen Land überzeugen müssen, dass ihre Politik die richtige ist, sondern sie sind dort, um Kompromisse zu finden untereinander. Und das ist eine sehr harte Arbeit. Also es ist sicherlich so, dass da oft viele lange Nachtsitzungen weit drauf gehen. Das sehen wir ja dann, dass dann am Ende ein Kompromiss rauskommt oder der am Ende ein Kompromiss steht, der dann in einer Pressekonferenz den Bürgern als das Beste ist, was möglich war. Ein guter Kompromiss, ein alternativloser Kompromiss. Und so sieht man, dass in den letzten Jahren immer wieder Entscheidungen getroffen wurden, die entweder nicht die explizite Zustimmung der Bevölkerung in den Ländern hatte oder sogar von der Bevölkerung ganz klar abgelehnt wurde. Das fängt an, ganz früh schon, 1992, beim Maastricht-Vertrag. Die Maastricht-Verträge, da war kein Bürger mit involviert. Die Einführung des Euro, die ja auch in den Maastricht-Verträgen mit beschlossen wurde, wo Kanzler Kohl berühmterweise in einem Interview mal gesagt hat, damals habe er wie ein Diktator gehandelt, hätte man die Einführung des Euros zur Abstimmung gestellt, wäre es nicht zum Euro gekommen. Das geht weiter bei der Erweiterung der EU, die viele kritisch betrachtet haben, die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Euro-Krise, die EU-Verträge, die 2005 in den Niederlanden, dort, wo sie zur Abstimmung standen, in den Niederlanden und in Frankreich abgelehnt wurden. 2008 der Lissabon-Vertrag in Irland, der dann 2009 unter härtesten Bedingungen wiederholt wurde, die Abstimmung unter den Bedingungen der Finanzkrise und die Bevölkerung dann das Richtige gewählt hat. Das geht auch weiter natürlich mit der Flüchtlingskrise, wo man gesagt hat, man möchte unwilligen Staaten gerade im Osten Europas Quoten aufzwingen und so weiter und so fort. Der Brexit ist eigentlich in meinen Augen nur der deutlichste Ausdruck dafür, wie sehr versucht wird, eine Politik oder wie sehr die EU eigentlich dazu dient, eine Politik durchzusetzen, die sich sehr oft gegen den Willen der Mehrheit stellt. Und deswegen war ja auch der Slogan der Brexit-Unterstützer, der Pro-Brexit-Seite, Taking Back Control. Das war ein sehr guter, ein sehr griffiger Slogan. Das wurde oft auch der Brexit-Seite, der Vote-Leave-Kampagne zugestanden. Es war sicherlich ein Slogan, der mehr Menschen angesprochen hat, als zum Beispiel der nichtssagende Slogan I love you oder so, ne, was man dann gesehen hat. Und es ging bei diesem Slogan genau darum, dass diese Politik der Abschirmung und der Verwässerung der Verantwortlichkeiten aufhören muss, dass die Bürger gesagt haben, wir wollen, dass Gesetze, die unser Land betreffen, auch in diesem Land beschlossen werden. Wir wollen, dass Politiker, die von uns gewählt werden, uns gegenüber rechenschaftspflichtig sind und nicht irgendeiner fernen Behörde. Und es ging auch Taking Back Control um die Kontrolle der Grenzen. Ich möchte aber trotzdem betonen, dass Taking Back Control, was ganz anderes ist und ein ganz anderer Slogan ist, als wir wollen unser Volk und unser Land zurück. Es war kein völkischer Nationalismus, der in Großbritannien zum Ausdruck kam, sondern es war einfach der Wunsch, die Kontrolle, die demokratische Kontrolle zurückzuerlangen. Und die Kontrolle über die Grenzen zurückzuerlangen, ist auch was ganz anderes, als zu sagen, man möchte Flüchtlinge ausweisen, die Grenzen dicht machen, abschotten. Davon war vielleicht bei Einzelnen auch die Rede, aber im Großen und Ganzen nicht die Rede. Und dieses Missverständnis, dass die Briten sich abschotten wollten, plötzlich zu einer einwanderungsfeindlichen Nation geworden sind, gerade die Briten, die ja eigentlich immer recht weltoffen war, das zieht sich auch durch unsere Berichterstattung. Und ich glaube, das ist auch Teil dieser Verächtlichmachung der Wähler. Es ist allerdings auch ein Missverständnis, was manche in Großbritannien selber hatten, nicht zuletzt auch Theresa May, die in ihrem Deal dachte sie, ihr Deal würde von der Bevölkerung angenommen, den Deal, den sie mit der EU ausgehandelt hatte. Der Deal, der vorsah, dass das Land weiterhin in der Zollunion bleibt, dadurch auch weiterhin vielen Gesetzen unterlegen wäre. Aber sie sagte damals, naja, das Hauptziel, dass wir die Kontrolle über unsere Grenzen zurückgewinnen, das ist ja erreicht. Und wunderte sich dann, dass ihr Deal trotzdem nicht sehr beliebt war. Wichtig ist auch nochmal zu betonen, dass die Brexit-Partei, die ich eingangs erwähnt habe, auch eine ganz andere Rhetorik hat, was Immigration betrifft. Die Brexit-Partei, das ist ein bisschen, darauf kommt es sicherlich nicht an, das ist ein bisschen die Ironie des Augenblicks, dass die Brexit-Partei selber auch eine ganze Menge Abgeordnete mit Migrationshintergrund hat, die auch für den Brexit eingetreten sind. Es haben übrigens auch viele, viele Einwanderer für den Brexit gestimmt. Auch das ist ein interessantes Phänomen, was hier selten angesprochen wurde. Und es ist natürlich ganz witzig, ich stehe unterdessen auch dieser ganzen Diversitätspolitik sehr kritisch gegenüber, aber es ist trotzdem mal zu betonen und auch ganz witzig, dass die Brexit-Partei unterdessen das EU-Parlament sehr viel diverser gemacht hat, wenn man sich mal die Liste der Kandidaten anschaut. Ein erfreuliches Ergebnis der Brexit-Debatte war auch, dass die Bevölkerung sich von den vielen Angstkampagnen, die vor der Brexit-Wahl von allen Seiten eigentlich angefacht wurde, wenig beeindrucken hat lassen. Es war unglaublich. Ich selber war oft in England in der Zeit. Und selbst ich, aber ich habe manchmal gedacht, es wurde ja also dermaßen gewarnt vor allen möglichen Dingen. Die Nahrungsmittel werden knapp, die Medikamente werden knapp. Im Spiegel wurde sogar bemerkt, dass die Spermienbanken bald nicht mehr funktionieren werden und so weiter und so fort. Der Niedergang des Landes wurde prophezeit. IMF-Chefin Christine Lagarde wurde eingeflogen, ebenso Präsident Obama. Der damalige Chancellor of the Exchequer, George Osborne, sagte, jeder Haushalt würde 4.300 Pfund pro Jahr verlieren, wenn der Brexit durchkäme und so weiter und so fort. Davon haben sich die Bürger nicht beeindrucken lassen. Ich glaube eigentlich, dass es eine ganz große Reife auch der Wähler zeigt, dass sie eben trotzdem das gewählt haben, was sie glauben, was richtig ist. Und dann gibt es auch ein paar sehr interessante Erzählungen, zum Beispiel von Labour-Politikern, die in ihren Wahlkreisen unterwegs waren und dann plötzlich feststellen mussten, dass ihnen Wähler sagten, wisst ihr, wir wissen ja, dass es vielleicht wirtschaftliche Auswirkungen haben kann. Dass Nissan-Mitarbeiter in den Nissan-Werken sagten, naja, es kann ja sein, wir wissen auch, dass wir vielleicht unseren Job verlieren. Aber der Brexit ist uns trotzdem wichtiger. Und das ist einfach, das war einfach ein unglaubliches, ja, auch eine unglaubliche Stimmung in Großbritannien, auch eine sehr politisierte Stimmung. Ich kann das bestätigen, dass überall im Land in dieser Zeit über Politik diskutiert wurde. Was der Brexit allerdings auch gezeigt hat, ist, wie sehr sich die Politik und die etablierten Parteien vor allen Dingen von den eigenen Wählern entfernt haben. Wir erleben überall in Europa, denke ich mal, also naja gut, ich will nicht, das nehme ich jetzt zurück, aber wir erleben sicherlich auch hierzulande und auch in Großbritannien eine Politik, die zunehmend nicht mehr repräsentiert. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, die aber nicht mehr ausreichend repräsentiert. Und das ist auch eine Erklärung für den vielbeschworenen Brexit-Chaos. Denn was in Großbritannien eigentlich passiert ist, ist, dass wir eine klare Mehrzahl an Abgeordneten im Parlament haben, die dem Brexit, die dem Austritt aus der EU sehr, sehr skeptisch bis feindlich gegenüberstehen. Auch Theresa May, das wissen wir aus den Abstimmungen vor dem Brexit-Referendum, war für Remain. Auf der anderen Seite vertreten sie Wahlkreise, die in der Mehrheit für den Brexit gestimmt haben. Das heißt, wir haben da also eine große Diskrepanz. Wir haben natürlich dann auch Unterhändler gehabt, Beamte gehabt, die den Brexit nicht mit Überzeugung ausgehandelt haben, vertreten haben. Theresa May wurde zu Recht eine katastrophale Verhandlungsstrategie vorgeworfen. Sie hat sich immer wieder den Verhandlungsrahmen von der EU diktieren lassen. Es wurde von vielen als ein Verrat an dem Land angesehen, was am Ende der Deal, den sie am Ende ihren Kollegen im Parlament und auch den Bürgern angeboten hat. Und das war es auch, denn es hätte geheißen, dass das Land weiterhin über viele Jahre hinweg der EU-Gesetzgebung unterworfen wäre und zweitens, dass die EU letztlich die Initiative durch den Backstop, die Initiative gehabt hätte, zu entscheiden, wann das Land letztlich austreten kann. Ja, die Frage ist nun also, wie geht es weiter? In England heißt es Brexit or Bust. Im Oktober, 31. Oktober ist der nächste Termin des Austritts. Viele sagen, wenn er dann nicht stattfindet, dann wird es doch sehr, sehr bitter werden. Dann wird es auch sehr viel Zynismus geben bei den Wählern, die sagen, die sich darin bestätigt sehen, dass egal wie sie entscheiden, die Machthaber trotzdem tun, was sie wollen. Ich möchte noch ganz kurz ein wichtiges Argument zum Schluss ansprechen, was auch immer wieder aufkam und was ich denke, was die Pro-EU-Seite sehr, sehr stark im Mittelpunkt gestellt hat, nämlich die Frage des Nationalismus, dass gesagt wurde, der Brexit ist ein Rückschritt in den Nationalismus. Dahinter steht diese Vorstellung, dass wir so ein bisschen eine hegelsche Vision, dass die EU die größte Idee der Menschheitsentwicklung ist, dass wir angefangen haben in Sippen und Clans, dass dann der Nationalstaat kam und dann die supranationale EU, die uns sozusagen aus dem Nationalstaat befreit hat. Ich denke, das ist eine unhistorische Vorstellung. Das wurde auch in England sehr oft sehr, 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 sehr klar von vielen auch dargestellt. Es missachtet komplett die Entstehungsgeschichte der Nation, die Frage, was es heißt, Staatsbürger zu sein. Wir haben, und auch das ist ein antidemokratischer Affront, denn wir haben nichts Größeres als den Nationalstaat, also keinen größeren Rahmen, in dem die Demokratie funktioniert und sich als funktionsfähig gezeigt hat, als der Nationalstaat. Und deswegen ist es auch oft so, dass die Personen, die diese Antinationalstaatspolitik machen, eben auch sehr, sehr undemokratisch argumentieren. Also wir haben das gesehen bei der Geschichte mit Robert Menasse zum Beispiel. Man muss sich das einfach durchlesen. Er kommt auch schon in meinem Buch vor. Ich habe mir sein Buch angeschaut, der europäische Landbote. Das hat mir alles keinen Sinn ergeben. Und ich denke, dass das eben auch das Gute ist, dass auch über diese wichtige Frage wieder neu diskutiert wird. Mein Buch, um damit zu enden, ist als Diskussionsbeitrag gedacht. Jedes Kapitel greift ein einschlägiges Anti-Brexit-Argument auf, das wir hier gehört haben. Beginnt auch mit einem Zitat, das ich der deutschen Presse entnommen habe. Dazu gehört zum Beispiel, die EU ist eine Friedensinstitution. Wir verdanken eben den langen Jahren des Friedens der EU. Die EU hat den Frieden gesichert. Der Brexit ist ein Rückschlag oder stärkt wieder den Nationalismus. Der Brexit ist Ausdruck des englischen Überlegenheitsstrebens, der Trauer um die Kolonien und so weiter, was es dort alles gibt. Ein Sieg der Alten gegen die Jungen, auch ein sehr wichtiges Argument, ein Generationenkonflikt. All diese Argumente, glaube ich, sind in sich widersprüchlich oder tragen Widersprüche in sich. All diese Argumente, zu all diesen Argumenten gibt es auch Gegenargumente, die ich versuche aufzuzeigen. Es sind nicht meine Argumente, sondern es sind Argumente, die ich gehört habe in den vielen Debatten in Großbritannien. Ich bin dann zum Teil auch auf sehr interessante Texte gestoßen, die in Deutschland verfasst wurden, die wir auch gar nicht kennen, denn auch die in der frühen Entstehungsgeschichte, damals noch der Hohen Behörde, der EG, des europäischen Einigungsprozesses, das war ganz und gar nicht unumstritten. Da gab es sehr viel Widerstand. Es gibt auch ein sehr schönes Buch von Hans Magnus Enzensberger über Brüssel, das sanfte Monster Brüssel, die Entmündigung Europas heißt es. Das kann ich auch sehr empfehlen, obwohl ich eigentlich ja für mein eigenes Buch Werbung machen wollte. Aber auch diese ganzen Dinge sind in das Buch mit eingeflossen. Das Problem ist, und was mich auch immer wieder angespornt hat, ist, dass ich denke, dass die Debatte hier immer dann geendet hat, wenn sie eigentlich hätte beginnen sollen. Gut, und das war's dann erstmal. Vielen Dank.